Erinnert ihr euch auch manchmal daran, wer euch ausgebildet hat am Anfang eurer Feuerwehrkarriere und vor allem wie? Und genau darum soll es gehen. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Wir alle brauchen ein Stück Ausbildung am Anfang unserer Feuerwehrkarriere, sonst wird es nichts mit Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Das wäre ja auch eher schon fahrlässig oder grob fahrlässig, vielleicht sogar vorsätzlich, wenn wir nicht entsprechend ausgebildet würden. Ja genau, ein riesiges Portfolio an Ausbildungsthemen erwartet die Feuerwehrfrau oder den Feuerwehrmann am Anfang seiner Feuerwehrkarriere, bis er dann erste Einsätze fahren darf. Aus der Jugendfeuerwehr kommend ist es ein Tick einfacher. Aber trotzdem, auch die Quereinsteiger müssen sich natürlich qualifizieren für den komplexen Job in der Feuerwehr. Und wenn es dann weitergehen soll, Richtung Führung, das ist kein Muss, weil ich da immer wieder drüber spreche, dass Führung sehr anspruchsvoll ist, aber es ist ein Kann oder Darf, manchmal vielleicht sogar ein Soll oder Muss, wenn zu wenig Führungskräfte in einer Einheit da sind. Aber vom Grundsatz her muss man das nicht. Was man aber allerdings muss, ist, sollte man Feuerwehrfahrzeug fahren wollen, als Maschinist bedienen wollen, Fahrzeug und Gerät eben gut kennen, sollte man entsprechend Funkmeldungen absetzen wollen und zum wichtigen, noch wichtigeren Teil solltest du Atemschutz tragen wollen, dann gehört natürlich eine Grundausstattung an Ausbildung zum Werden von Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann, so möchte ich es mal sagen. Das ist das, was wir auf Kreisebene bzw. Landesebene auch angeboten bekommen. Die Fortbildung in der eigenen Feuerwehr allerdings muss auch entsprechend vonstatten gehen. Es muss eine ganze Menge passieren, damit wir auch taktisch, technisch gut zusammenarbeiten, weil jede freiwillige Feuerwehr, jede Berufsfeuerwehr, jede Werkfeuerwehr ist ja bekanntlich anders. Vor allem auch die Aufgaben sind anders konstituiert. Das gilt für jede Kommune. Mal ist der Hilfsweg kürzer, mal ist er länger. Also die Einhaltung der Hilfsfrist. Wie sind die Alarmierungsrichtlinien? Was hat der Leiter der Feuerwehr mit seinem Team in Verbindung mit der Kreisleitung vereinbart? Wie man die Ausrückeordnung gestaltet? Und. Dann müssen wir uns auch darauf einstellen, welche Gefahrenquellen gibt es denn in der Kommune und so weiter und so weiter. Also eine Menge von Dingen, die mit berücksichtigt werden müssen, wenn wir über den Einsatz freiwilliger Feuerwehren, wie gesagt Beruf und Werkfeuerwehren immer gleich, reden wollen. So, und genau das, dass wir in den eigenen Wehren uns ständig fortbilden müssen. Es geht nicht nur um eine grundsätzliche Ausbildung, wie gesagt, da sind die Kreise und Länder zuständig, sondern es geht um eine Fortbildung in der eigenen Feuerwehr. Und da braucht es Menschen, die eben Übungen ausarbeiten, Alarmübungen oder eben einfach nur am Tag der Übung der Feuerwehrübungen, die aber auch theoretisch grundsätzlich in die Feuerwehren hinein ausbilden. Und davon brauchen wir jede Menge, das ist schon mal klar. Ich erinnere mich nochmal sehr gerne an die Zeit, wo ich ausgebildet wurde. Das war in den 70er Jahren. Zum Mitte, Ende der 70er Jahre hin, dann durfte ich aktiv sein das erste Mal. Und da war das alles noch etwas hemdsärmelig. Was will ich damit sagen? Es waren nicht so viele Standards festgelegt, wie das heute der Fall ist. Es war aber durchaus so, dass die Ausbildung damals auch super ernst genommen wurde. Ja, selbstverständlich, was denn sonst? Und dass es eine Menge an Ausbildern, da gab es noch keine Innen bei uns damals, an Ausbildern in meiner eigenen Heimatfeuerwehr vorhanden waren. Die waren keineswegs alles Truppführer oder Gruppenführer, sondern das kam auch teilweise von der beruflichen Bildung her. Wenn wir einen Kfz-Mechaniker in den eigenen Reihen hatten, da war der natürlich auch prädestiniert, Pumpenkunde oder überhaupt Fahrzeugkunde zu schulen. Und so war das ein bisschen aufgebaut. Natürlich wird da auch heute drauf Rücksicht genommen und man schaut hin, wer kann denn was am besten. Und so wird dann auch eben der Ausbildungsplan für ein Jahr erstellt. Das gab es zu meiner Zeit alles nicht. Da wurde im Prinzip donnerstags vorher kurz besprochen, wer was macht, und dann war es in Ordnung. Da muss man natürlich auch sagen, dass die Themen bei weitem nicht so ausgereift waren, wie das heute ist. Und es, wie ich es eingangs gesagt habe, es hat alles etwas mehr hemdsärmlich funktioniert. Das ist aber auch grundsätzlich kein Problem. Ich kann mich dann erinnern, als ich meinen ersten Vortrag als Truppführer, ich war damals Truppführer, halten sollte, durfte, ich würde schon fast sagen musste, weil die Altvorderen von uns, die haben dann schon sehr schnell gemerkt, was ist wo, wer ist in welcher Form, dann gleich mal machen. Hier, du hast Donnerstag in der Woche, hast du bei uns im reellen Dienst, wir haben später dann Zusatzdienste eingeführt. Wie war das eigentlich bei euch? Schreibt mir mal, weil es ist hochinteressant, wie die Feuerwehren unterschiedlich ihre Dienste gestalten und vor allem in welchen Zeitraum. Damals war das so bei uns, dass wir alle 14 Tage Donnerstag Dienst hatten. Irgendwann haben wir das dann mal eingeführt, dass wir den Donnerstag, wo kein reeller Dienst war, dass wir einen Zusatzdienst eingeschoben haben, dass gerade die neueren Kameradinnen und Kameraden sich nochmal zusätzlich ausbilden konnten und die Themen, die wir im Regeldienst hatten, nochmal vertieft wurden. Wie gesagt, gerade für Neue oder für Aufsteiger aus den Jugendfeuerwehren. Das war eine gute Sache, es wird heute immer noch so gehandhabt, soweit ich das weiß. Gute Sache deshalb, weil dann die Neuen, die Jüngeren auch viel schneller Anschluss bekamen an die Älteren. Ja, und ich war dann eingeteilt für einen Dienst, und ich weiß noch genau, mein Papa war damals der Chef, der Leiter unserer Feuerwehr, der Kommandant, und er hat zu mir gesagt, hey du Verwaltungshengst, in 14 Tagen, hat mir also 2 Wochen Vorbereitung gegeben, machst du mal hier Rechtsgrundlagen. Also hier so Verwaltung, was wir beachten müssen, was wir an der Einsatzstelle dürfen und nicht, mach dir ein paar Gedanken und dann ziehst du so einen Vortrag durch. So war das damals, und ich muss schon sagen, ich hatte dann die Hose, ja, um es mal fein auszudrücken, gestrichen voll.
Was gibt es Neues?
Genau, was gibt es Neues? Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt im Netz, was es Neues gibt im Bereich der Hilfsorganisation, in dem Falle der Feuerwehren. Und da ist mir aufgefallen, in der unterfränkischen Gemeinde Kleinrinderfeld, das ist im Kreis Würzburg, haben die Emotionen hochgekocht. Unbekannte haben nach Angaben der Wehr am Privatfahrzeug des Kommandanten einen Drohbrief angebracht. Darin würden er und sein Stellvertreter als unerwünschte Führungskräfte bezeichnet. Beide legten ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Ha, da habe ich einen ganz kleinen Moment drüber nachgedacht, über diese Neuigkeit, über diese News, und habe überlegt, Moment mal, wenn das unerwünschte Führungskräfte sind, wer diese Bezeichnung wählt, der muss Ahnung haben aus unserem Bereich. Also kommt das wohl aus den eigenen Reihen. Ich weiß natürlich nicht, welche Drohung da genau ausgesprochen würde, aber wenn das mal darum geht, unerwünschte Führungskraft zu sein und ich deswegen die komplette Führung, also Chef, Kommandant und sein Stellvertreter, das Amt niederlegen, da war in meinem Kopf sofort ein Fragezeichen da, wegen einer Drohung, ihr seid unerwünscht, legt ihr die Ämter nieder, möglicherweise wurde da gedroht, passt auf eure Familien auf und wir und da und die und dort. Aber das ist natürlich überhaupt kein Stilmittel, um Führungskräften zu sagen, dass man bei ihren Aufgaben einige Defizite sieht. Deswegen kann ich dann schon auch nachvollziehen, wenn die Kameraden gesagt haben, hier, wisst ihr was, dann ohne uns. Ansonsten würde ich mich von Drohungen von unbekannten Menschen, die nicht den Arsch in der Hose haben, mir zu sagen, pass auf, ich bin der Müller, Karl, und ich habe ein Problem mit deiner Führung, würde ich mich weniger beeindrucken lassen. So viel zu den News. Es zurück zu meinem ersten Vortrag. Was ging da in mir vor? Okay, du musst Themen sammeln. Du brauchst eine Sammlung. Es gibt ja ein Feuerwehrgesetz. Es gibt eine Feuerwehrverordnung hier für meine Heimatstadt. Im Kreis gibt es ein paar Vorschriften. Auf der Regierungsbezirkebene und. Und vielleicht im Bundesrecht? Nee, das ist ja länderorganisiert. Und ich war furchtbar aufgeregt und habe Themen gesammelt. Und habe handschriftlich, Dutzende von Seiten vollgeschrieben, damit ich auch ja erstmal alle Grundinformationen habe. Dann habe ich versucht, die ein bisschen zu clustern, würde man heute sagen. Also so ein bisschen aufzuteilen, wie mache ich denn, wie gehe ich an, ja? Und was muss ich alles wissen? Und wissen, das war in meinem Hirn. Du musst unbedingt ganz, ganz viel wissen, sonst sagen die, der hat es ja gar nicht gebracht. Wenn ich heute darüber nachdenke, über die Themenvielfalt, die ich damals in meinem Kopf hatte. Also, dass ich gedacht habe, rechtliche Grundlagen in Feuerwehren, das muss auf den Punkt hinhauen. Denn wenn die Fehler machen dann im Einsatz oder beim Führen oder sonst wo, dann bleibt es bei mir hängen, dass ich es nicht richtig geschult habe. Das war in meinem Hirn, da kann ich mich noch super genau dran erinnern. Was aber auch in meinem Hirn war, ein bisschen tiefer, weil es mir das Herz fast in die Hose gerutscht, war Angst vor einer Blamage. Nicht nur Angst vor der Thematik, sondern Angst vor einer Blamage. Was ist, wenn ich das Mundwerk nicht auseinander bekomme? Ich war zwar schon damals ein sehr extrovertierter Typ, trotzdem blieb die Angst in meinem Schädel, oh Gott, wenn ich mich da blamiere. Und ich glaube immer, wenn man etwas neu macht, dann ist so eine gewisse Form dieser Angst da. Ich hatte aber auch Angst vor den Erfahrenen aus meiner Feuerwehr, die ja natürlich das alles schon mal gehört haben, die alles schon mal gewusst haben. Dieses Thema wird ja einmal im Jahr bei uns durchgezogen oder muss sogar einmal im Jahr durchgezogen werden. Deswegen habe ich gedacht, die haben das ja auch schon 20 Mal gehört, ist ja logisch, ne? Oh Gott, was wird das werden? Und vor was ich vor allem Angst hatte, war, wie wir es nannten hier in Hessen, Angst vor den Besserwissern. Ich glaube, diesen Begriff kann man auch weltweit benutzen. Also Menschen, die glauben, weil sie einen gewissen Tick an Erfahrung haben oder weil sie vielleicht einen gewissen Tick an Bildung haben oder weil sie nicht nur gebildet und erfahren sind, sondern sogar eingebildet oder zum Narzissmus neigen oder, dass diese Menschen natürlich während eines Vortrags auch dann den Arm hochreißen und sagen, naja, das kann man so sagen. Heute würde ich antworten, ja, ich habe es nämlich gerade so gesagt, aber damals hatte ich natürlich die Buchsen gestrichen voll, um es mal nicht zynisch zu nennen. Und ja, das war dann natürlich auch so, dass der Verwaltungshengst dann an dem Abend, die Nacht vorher habe ich schlecht geschlafen, um es gleich vorweg zu sagen, und dann ging das los, meinen Dienst, und ich habe das alles runtergerattert und ganz viel abgelesen. Und es gab natürlich damals noch keine Präsentationen, Canva oder PowerPoint oder was wir heute alles haben. Das alles konnte ich mit einer Kreide an die Tafel malen. Ich weiß auch noch genau, dass ich 3-4 Rechtsbegriffe direkt an die Tafel gemalt habe, um dem nochmal Ganzen so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Es gab natürlich weder ein Handout noch irgendetwas, wo ich mit ja präsentieren konnte. Es gab noch nicht mal damals so einen Dia-Projektor, das kam alles erst viel später. Ich glaube, das ist aber gar nicht schlimm und es war auch ganz wenig massive Kritik während des Vortrages da. Von meinem Papa kam natürlich eine, weil sie nicht so ganz gepasst hatte, wie ich da was erwähnt habe. Das war ich aber grundsätzlich von ihm gewöhnt, das sind dann eigene Trigger, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber grundsätzlich hielt sich das alles total in Grenzen, auch weil mein Vater vorher gesagt hat, dass es mein Einstiegsvortrag war und ich eben das erste Mal hier vor der gesamten Wehr, wie es damals bei uns hieß, einen Vortrag halte. Das haben natürlich viele geschnallt, da war ich meinem Papa auch sehr dankbar, dass er das erwähnt hat. Das haben viele geschnallt und haben mich dann nicht gegrillt. Aber es gab schon eins oder zwei oder drei, die auch mit einem zynischen Hinweis dann so versucht haben, da hast du wohl nicht dran gedacht, mein Lieber, oder? Ihr kennt diesen Tonfall. Es hat auch mit Sarkasmus, mit einem gesunden Portion Humor wenig zu tun, sondern es geht dann wirklich in den zynischen Bereich. Ja, Hat mir denn jemand bei den Vorbereitungen geholfen? Gab es irgendwelche Leitlinien in Bezug auf eine mentale Art, meine Präsentation vorzutragen? Nein, die gab es definitiv nicht. Und deshalb habe ich das alles selbst in die Hand genommen und hatte auch diese unruhigen Nächte, diese unruhige Zeit bevor, vor dem Vortrag, war dann aber auch ziemlich erleichtert, als ich es hinter mir hatte. Damit will ich sagen, es ist nicht grundsätzlich falsch, so ein Lampenfieber zu haben. Das haben Musiker auch vor ihrem ersten Gig, ja? Das haben Menschen, wenn sie das erste Mal in die Fahrstunde gehen und so weiter und so weiter. Das ist alles korrekt und okay. Was ich heute aber den Ausbilderinnen und Ausbildern wünschen würde, ist, dass sie jemand auch da ein klein bisschen an die Hand nimmt und sagt, pass auf, du wirst einige Nervosität haben, du wirst immer wieder überlegen, wie reagiert dein Publikum auf dich, und da gebe ich dir ein paar Ratschläge, ein paar Tipps mit auf den Weg, damit du weißt, wie erfolgreiche Ausbildung geht. Denn neben den geforderten fachlichen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten brauchen Menschen die Ausbildung natürlich auch fachliche, soziale und methodische Kompetenz, um gut ausbilden zu können. Und das Fachliche habe ich mir damals selbst zusammengesucht, aber das Soziale und Methodische, das wurde mir in keinster Art und Weise beigebracht. Ich weiß, dass das bei den heutigen Ausbildern Lehrgängen oder sogar Kreisausbilder-Lehrgängen besser ist. Für mich fehlen aber immer noch ein paar dieser Geschichten. Wir kommen zu einer weiteren Kategorie.
Ablage P.
Die Ablage P. Was kann denn weg? Leute, ich habe einen Text gefunden, der hat mich dann doch schon etwas aus meiner Feuerwehrbahn mental geworfen. In Augsburg hatte ein PKW-Fahrer auf einer Bundesstraße allerdings innerorts keine Rettungsgasse gebildet. Die anderen waren schön vernünftig und er ist aber nebendran gefahren, es war kein Durchkommen. Ein Streifenwagen der Polizei musste minutenlang warten, bis sie jetzt alle umgeparkt haben, so detachiert haben, dass jetzt das Polizeifahrzeug da durchkam. Das Amtsgericht Augsburg hat dann diesen Fahrer zu einer Geldstrafe von 240 Euro und einem Monat Fahrverbot verurteilt. Und das sehen wir doch, die in Hilfsorganisationen tätig sind, genau als richtig, weil es kann doch nicht sein, dass es wegen einem Sturkopf oder auch wegen zwei, drei oder mehreren bei so Geschichten, dass wir nicht weiterkommen. Was das mit uns macht, wenn wir selbst in einem Einsatzfahrzeug sitzen, das wissen wir ja. So, soweit, so gut. Und dann gab es natürlich von dem Betroffenen eine Rechtsbeschwerde und das bayerische oberste Landesgericht hat festgestellt, dass es innerorts keine Pflicht zum Bilden einer Rettungsgasse gibt. Ich könnte euch ja jetzt noch die Paragraphen vorlesen, das schenke ich mir aber, weil ich dann noch wütender werde. Die haben festgestellt, dass Rettungsgassen auf Autobahnen, auf Außerortsstraßen, Landes- und Bundesstraßen zu bilden sind. Nicht aber im innerstädtischen Verkehr, innerorts oder auf einspurigen Fahren würden Fahrzeugführer vielmehr an den rechten Straßenrand fahren, um Einsatzfahrzeuge bei einer Alarmfahrt Platz zu machen. Daher ergebe sich keine Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse. Das würde keinen Sinn machen. Da bin ich ja leicht innerlich ausgerastet, als ich das gelesen habe. Es stehen auch noch in dem Urteil drin, das muss man fairerweise sagen, dass das oberste Landesgericht gesagt hat, die Kommune aber ist natürlich in der Lage, das als Ordnungswidrigkeit zu klassifizieren. Dann erfolgt aber definitiv kein Fahrverbot und die Strafe wird geringer, das weiß ich aus meiner eigenen kommunalen Erfahrung. Ja, wie gesagt, das ist natürlich kein schönes Zeichen nach außen, weil wir wissen ja, die Zeiten werden immer hektischer, die Leute immer egomaner und deswegen, naja. Zurück zu unseren Ausbildern. Unsere Ausbilder, die Angehenden, müssen also neben den fachlichen und praktischen Fertigkeiten Führungswissen, Menschenführung und vieles mehr für eine erfolgreiche Ausbildung lernen. Der soll außerdem lernen, dass die theoretische Praxis auszubilden in seinem Fachbereich ganz wichtig ist. Das heißt, übersetzt, wir spezialisieren in unseren Feuerwehren Ausbilder für bestimmte Bereiche. Das ist ja auch okay. Als Verwaltungshengst habe ich damals das Feuerwehrrecht aufgedrückt bekommen. Später habe ich dann noch sofort auch wieder mit viel Rechtscharakter beauftragt, die Unfallverhütungsvorschriften machen dürfen und das alles eigenverantwortlich. Das stimmt. Ich habe mal gelesen, was heutzutage in den die Voraussetzungen für die Ausbildung zum Ausbilder in der Feuerwehr ist. Der künftige Ausbilder muss grundsätzlich eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Gruppenführer haben. Dann kriegt er beigebracht, was die Rechtsgrundlagen von Ausbildung sind, die Didaktik, die Methodik, die Lernzielorientierung, die Lernpsychologie, Planung von Lehrstunden, Lehrübung von und Nachbesprechungen. Außerdem muss er noch was können, nämlich sich selbst immer weiter fortbilden. Da steckt eine Menge Wahrheit drin und das ist auch völlig in Ordnung. Gerade Methodik und Didaktik, wie man was rüberbringt. Gerade die Lernpsychologie ist extrem wichtig. Wie plane ich meine Lehrstunde? Welche Ausbildungsmethode wende ich da an? Also nehme ich eine Präsentation, mache ich ein Handout, mache ich das Ganze mündlich oder binde ich das Publikum mit ein, also unsere Kameradinnen und Kameraden. Das alles sollte mit berücksichtigt werden. Jetzt ist es nur die Frage, bekommen wir genug Ausbilderinnen und Ausbilder in den Feuerwehren, wenn ich das alles machen muss? Vor allen Dingen hat mich die abgeschlossene Ausbildung zum Gruppenführer verfolgt. Es ist übrigens nicht die Ausbildung zum Kreisausbilder. Ich habe das nochmal gecheckt auf Beispiel Hessen, mein Heimatbundesland, sondern es geht auch um die Ausbildung zum Ausbilder. Ja, man kann sich also da qualifizieren an der Landesfeuerwehrschule, was eine riesig gute Sache ist, überhaupt kein Zweifel. Aber der Gruppenführer allein als Voraussetzung. Wie viele Gruppenführer haben wir denn? Wie viele Ausgebildete in den Feuerwehren? Außerdem sind die Plätze viel zu rar. Das heißt, wir bekommen ja nicht mal die Anzahl an Gruppenführerplätzen auf Bildungsinstituten der Feuerwehren, wie wir sie benötigen würden. Und jetzt sollen wir die Ausbilder eben in diese Richtung packen. Tja, auf Standortebene auszubilden bedeutet dann in der Landesfeuerwehrschule eine komplette Woche, also 5 Tage, plus das alles, was ich mir aneignen muss, um das in meiner Feuerwehr gut rüberzubringen. Denn Leute, sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch, wenn wir sowas machen, auch glänzen. Wir wollen doch gut sein. Wir wollen doch hinterher gelobt werden. Wir wollen doch uns einbringen so, dass da was Positives über uns hängen bleibt. Wir wollen das menschlich gestalten. Das soll Esprit haben. Das soll einen guten Effekt haben. Wobei ich sagen muss, es ist ja pädagogisch nachgewiesen und auch von vielen Bildungsinstituten bestätigt, dass ein Vortrag, also etwas, was ich weitergebe, zwischen 10 und 20% hängen bleibt, je nach Art der Ausbildung und wie gut der Ausbilder oder die Ausbilderin ist, dass ein Workshop, wo ich die Leute zum Mitmachen animiere, der auch über den ganzen Tag geht, dass dieser Bereich da 30-50% hängen bleibt. Und wenn ich ein E-Learning mit mir allein mache, ich spiele auf unser Fireproof an, dann bleibt da wesentlich mehr hängen. Und da bin ich ja schon beim Punkt.
Werbung.
Genau, ich werbe wieder mal für unser eigenes Produkt. Wenn ihr mal einen Vortrag auf eine andere Art und Weise in eurer freiwilligen Feuerwehr, Berufs- oder Werkfeuerwehr haben wollt, dann bucht Leute, die von außerhalb kommen. Macht das, sprecht vorher mit denen, was ihr genau wollt. Ich mache das natürlich auch, oder wir von Brandpunkt, wir sind mehrere, die das tun. Egal, wen ihr da jetzt bucht, dann bitte achtet darauf, die Thematik, auch wenn wir wissen, es geht um mentale Fitness, wie wir das ganz oft machen, es geht um Streitigkeiten innerhalb der Feuerwehr, um Motivation, das muss genau abgesprochen sein. Und noch was, ein Ausbilder von außen hat immer eine andere Wirkung, als wenn wir aus der eigenen Wehr einen Vortrag machen. Das heißt nicht, dass der schlechter ist.
Werbung Ende.
Das heißt nicht, dass der Ausbilder aus der eigenen Feuerwehr schlechter ist, aber jemand Neutrales hat immer einen ganz anderen Stellenwert in Anführungsstrichen in der eigenen Feuerwehr wie der eigene eben, also wie jemand aus meiner Wehr. Zum Schluss noch das Theoretische und praktische Vermitteln von Stoff, den wir in der Feuerwehr lehren müssen. Ja, ich sage nur die ganzen Feuerwehrdienstvorschriften und so weiter. Das muss so gut gemacht sein, dass der Auszubildende davon wirklich partizipiert, denn er braucht es im Einsatz. Und ja, ich weiß, wir können noch so viel theoretisch lernen, es wird in der praktischen Anwendung immer anders sein. Also ich sehe im Bereich der Ausbildung dann auch als ganz wichtig an, dass junge Kameradinnen und Kameraden, die in diese Richtung wollen, die sagen, ich würde das gerne machen, dass die von Älteren und Erfahrenen, eins meiner Credos, ihr wisst es, partizipieren. Dass der sagt, pass auf, hör dir mal an, was ich tue und dann machst du den mit mir zusammen und dann machst du und ich höre dir zu und dann machst du es alleine. Genauso führen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an Workshops und an Vorträge heran, indem wir sagen, am Anfang zuhören, dann einen Teil mitmachen, dann einen größeren Teil mitmachen, dann alles komplett mitmachen und der Erfahrene oder die Erfahrene ist aber noch dabei als Fallback-Ebene. So kann es gehen. Was, denke ich, sollten wir im Bereich der Ausbildung, egal auf welcher Ebene, berücksichtigen? Die Menschen, die uns da unterstützen, erhalten keinerlei Zulagen oder irgendwelche Aufwandsentschädigungen. Man kann das, glaube ich, probieren, wenn man über ein gewisses Maß von Stunden rauskommt, das mit der Kommune abzusprechen. Ich spreche jetzt nur von den Ausbildern in der eigenen Wehr. Weil Jugendfeuerwehrwart und alle anderen, die eine Dienstaufwandsentschädigung erhalten, also die Kommandanten, die Stadtbrandinspektoren, Wehrführer und so weiter, die haben natürlich noch einen immens höheren Aufwand. Wenn aber es in einer Feuerwehr, zum Beispiel haben wir das irgendwann eingeführt, einen Ausbildungsleiter gibt, der die ganze Geschichte koordiniert, weil der Chef eh nie Zeit hat, ja, oder seinen Ausschuss, haben wir einen Ausbildungsleiter eingesetzt, der dann den kompletten Dienstplan gemacht hat, die Referenten gesucht hat und so weiter und so fort. Das ist eine sinnige Sache und möglicherweise hat der so viel zu tun, dass da über die Kommune auch eine geringe Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Denn das macht dieses Amt vielleicht ein Tick weit attraktiver, die Motivation, Ausbildungsleiter oder Ausbilder einer Feuerwehr zu sein, muss aber entsprechend hoch sein, sonst macht es keinen Sinn. Also, der zweite Aspekt, den ich sehe, der erste war Motivation und der zweite, den ich sehe, ist, es nicht so hochgradig aufzuhängen. Das heißt, wenn wir einen Gruppenführer haben wollen, der ausbildet in unserer Feuerwehr, der Führung ausbildet von mir aus, ja, Taktik im Einsatz, gar keine Frage. Aber für die vielen Sachen drumherum, wenn wir Maschinistenfortbildung machen, wenn wir eben Rechtskunde machen oder wie es bei euch auch immer heißt, dann muss das aus meiner Sicht niemand sein, der jetzt bis zum Zugführer, bis zum Gruppenführer ausgebildet ist, sondern wir können durchaus auch, wie das damals bei uns auch der Fall ist, war, dass wir Menschen nehmen, die rein beruflich schon allein mit dieser Thematik zu tun haben. Wenn wir diese beiden Aspekte berücksichtigen und dann, Leute, das für mich, wie immer am wichtigsten, noch mental ausbilden, dass man keine Angst vor Zynikern haben muss, dass man ja was für die Feuerwehr leistet und dass das eine tolle Sache ist und eben motiviert und mental stark da dran geht, dann ist der Ausbildung in unserer Feuerwehr, in Hilfsorganisationen keine Grenze gesetzt. Also bleiben wir am Ball und bilden unsere Kameradinnen und Kameraden weiter gut aus. Tut das und bis dahin bleib ich, Hermann vom Einsatzleben Podcast. Servus, hallo und gute.